Ja. Ich stelle mich doch gerade noch kurz vor, damit ihr auch wisst, wer da vorne steht und zu euch redet. Ihr hört es wahrscheinlich, ich komme nicht aus der Umgebung. Ich komme aus Basel, bin dort aufgewachsen. Ich bin jetzt 21 Jahre jung, noch 3 Tage, dann werde ich 22. Und genau, aber ich habe Berner Grossmutter, das heisst so der Berner Dialekt, das ist fast schon so ein Gefühl von Heimat für mich, von daheim sein. Ist mir sehr sympathisch. Ich studiere Theologie an der STH, jetzt habe ich das 3. Semester abgeschlossen, gerade meine griechische Sprachprüfungen hinter mir. Sehr froh, dass ich die bestanden habe. Und ich freue mich, durchzukommen zu sein und mit euch in Gottes Wort zu schauen. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht aus der Apostelgeschichte. Das ist Kapitel 12, Verse 1 bis 19 und ich lese die uns vor aus der NGÜ. Um diese Zeit begann König Herodes, die Gemeinde in Jerusalem zu verfolgen und ging mit Gewalt gegen einige ihrer Mitglieder vor. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Als er sah, dass er den Juden damit einen Gefallen tat, setzte er den eingeschlagenen Kurs fort und ließ auch Petrus festnehmen, und zwar gerade während der Zeit, in der das Passafest gefeiert wurde. Das Fest der ungesäuerten Brote. Herodes ließ Petrus ins Gefängnis bringen und beauftragte 4 Gruppen zu je 4 Soldaten mit seiner Bewachung. Nach den Festtagen wollte er ihn dann vor allem Volk aburteilen. Während Petrus nun also streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde intensiv für ihn zu Gott. In der Nacht vor der von Herodes geplanten öffentlichen Verurteilung schlief Petrus zwischen 2 Soldaten mit je einer Kette an sie gefesselt. Und vor der Tür seiner Zelle waren Posten aufgestellt und hielten Wache. Mit einem Mal stand ein Engel des Herrn in der Zelle und helles Licht erfüllte den Raum. Der Engel gab Petrus einen Stoß in die Seite, um ihn zu wecken. »Schnell, steh auf«, sagte er. Im selben Augenblick fielen die Ketten, die Petrus um die Handgelenke trug, zu Boden. Der Engel sagte, »Binde den Gürtel um und zieh deine Sandalen an.« Petrus tat es. »Und jetzt wirf dir den Mantel über und komme mit«, sagte der Engel. Petrus folgte ihm nach draußen, allerdings ohne zu wissen, dass das, was er mit dem Engel erlebt, Wirklichkeit war. Er meinte vielmehr, er hätte eine Vision. Sie passierten den 1. Wachtposten, ebenso den 2. Und als sie schließlich zu dem eisernen Tor kamen, das in die Stadt führte, öffnete es sich ihnen von selbst. Sie traten ins Freie und gingen eine Gasse entlang, und plötzlich war der Engel verschwunden. Da erst kam Petrus zu sich. »Wahrhaftig«, sagte er, »jetzt weiß ich, dass der Herr seinen Engel gesandt hat. Er hat mich, Herodes, und seiner Macht entrissen und hat mich vor all dem bewahrt, was das jüdische Volk so gern gesehen hätte.« Nachdem er über seine Lage nachgedacht hatte, ging er zum Haus von Maria, der Mutter des Johannes, der den Beinamen Markus trägt. Dort war eine große Zahl von Christen zum Gebet versammelt. Petrus klopfte an das Eingangstor, worauf eine Dienerin namens Rhode kam, um nachzusehen, wer vor dem Haus stand. Als sie die Stimme von Petrus erkannte, vergaß sie vor lauter Freude, das Tor zu öffnen, lief ins Haus zurück und rief, »Es ist Petrus! Petrus steht vor dem Tor!« »Du hast wohl den Verstand verloren«, entgegneten die anderen. Und als Rhode darauf beharrte, dass es sich genau so verhielt, wie sie sagte, meinten sie, »Dann muss es sein Engel sein.« Währenddessen klopfte Petrus wieder und wieder ans Tor. Als sie schließlich öffneten und ihn sahen, waren sie außer sich vor Freude. Petrus bat sie mit einer Handbewegung, sich zu beruhigen und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt hatte. »Berichtet das auch Jakobus und den anderen Geschwistern«, sagte er. Dann verabschiedete er sich von ihnen und verließ die Stadt. Als es Tag wurde, war die Bestürzung unter den Soldaten groß. Keiner wusste, was mit Petrus geschehen war. Herodes ließ überall nach ihm suchen, aber er blieb unauffindbar. Da Da nahm Herodes die Wachen ins Verhör und befahl schließlich, sie zur Hinrichtung abzuführen. Daraufhin verließ er Jerusalem und das judäische Umland und reiste nach Caesarea, wo er seine Residenz hatte. Lange Geschichte, nochmal kurz zusammengefasst. Wir lesen vom Jakobus, wo vom Herodes umgebracht wird, und vom Petrus, wo auch gefangen genommen wird, mit dem Ziel, auch ihn dann schlussendlich umzubringen. Aber die Gemeinde betet und in der letzten Nacht kommt ein Engel und der Petrus wird befreit. Er verstürzt zuerst nicht mal selber und alle anderen sind auch überrascht. Der Petrus wird doch frei und er flieht und entkommt aus der Gefangenschaft. Und was mir als erstes auffällt, wenn wir hier vom Jakobus und vom Petrus lesen, es ist eine Geschichte von Leid. Es ist keine Kindergeschichte in einer Welt voller Zuckerwatte und wo alles schön und gut ist. Nein, es ist eine Geschichte, die von echtem Leid erzählt. Von Schmerz, von Angst, von Zweiflung, ja vom Tod selbst. Weil die junge Gemeinde in Jerusalem, sie wird verfolgt und sie zahlt zum Teil sogar mit ihrem Leben dafür. Der Jakobus wird getötet, nur weil er Nachfolger von Jesus ist. Der Herodes hat ihn umbringen lassen, damit er eine bessere Stellung bei den Juden hat. Weil für die sind die Jünger ein Dorn im Auge. Das heisst, eigentlich nur wegen dieser Machtpolitik von Herodes hätte Jakobus müssen sterben und jetzt auch der Petrus ist gefangen genommen worden. Eigentlich eine grausame Geschichte. Und wir sehen, Leid und Verfolgung gehört schon seit dem Anfang vom Christentum zum Christsein dazu. Und der Lukas, der hat ja die Apostelgeschichte geschrieben, zusammen mit seinem Evangelium, es ist eigentlich die Fortsetzung. Der schreibt das Buch für andere Christen, die auch in Verfolgung leben. Und er beschönigt das Leid nicht. Er verschwiegt es ihnen nicht. Er sagt eigentlich, mit dem, dass er den Jakobus und sie tot erwähnt, hey, es kann im Fall sein, als Christ, dass du verfolgt wirst und dass du vielleicht sogar mit deinem Leben dafür musst zahlen. Weil Christ sein, das ist damals nicht eine Art Freizeitangebot gewesen, wo man gesagt hat, ja, ich komme mal, ich kann das zu meinem Leben dazu tun, aber wenn ich dann nicht mehr will, gehe ich wieder. Es ist eine Entscheidung gewesen, die wirklich Konsequenzen gehabt hat. Weil, wenn man sich für das Leben entschieden hat, dann hat man, wie wir hier gelesen haben, Verfolgung erlebt. Es ist eine Frage gewesen von Leben und Tod. Und ich selber bin jemand mit einem sehr starken Gerechtigkeitssinn. Und vielleicht geht es dir ähnlich, wenn du das lesest und du fragst dich, wieso hat jetzt der Jakobus müssen sterben und der Petrus ist gerettet worden. Und zwar riesiges Wunder, mega viel Aufwand von Gott, schickt extra einen Engel und der Jakobus, ein Vers, er stirbt. Ist das nicht unfair? Und ich habe glücklicherweise mehrere Antworten für dich, wenn du die Frage auch hast. Und meine erste ist, dass Leid zu Gottes Plan gehört. Im Tod vom Jakobus sehen wir die Botschaft vom Kreuz wieder. Das Kreuz ist heute für uns eigentlich ein Symbol von Hoffnung, von Vergebung. Wir verbinden damit, dass Jesus für uns den Preis gezahlt hat und wir das jetzt nicht müssen. Aber eigentlich ist es ja ein Folterinstrument. Es ist gebraucht worden, um Schwerverbrecher umzubringen. Und es ist eine der schmerzhaftesten und grausamsten Hinrichtungsmethoden damals und auch durch die ganze Geschichte der Menschheit gewesen. Die viel angenehmere Art war der Tod durch Schwert gewesen, wie es der Jakobus erlitten hat, obwohl angenehm auch hier in Anführungszeichen bleibt. Und die Botschaft vom Kreuz, die zeigt uns eigentlich auf, dass unsere Schuld, unsere Fehler etwas kostet. Sie kosten nämlich das Leben von einem reinen und unschuldigen Mann. Und zwar von Jesus, der selber Gott war. Und die Bibel sagt uns, dass Jesus wegen deiner und wegen meiner Schuld am Kreuz gestorben ist. Wegen der Sachen, die du falsch gemacht hast, sie nennt das Sünde. Und wir können es eigentlich am besten beschreiben als Zielverfehlungen. Das heißt, du hast ein Ziel und das Ziel, das hat Gott bestimmt, dass du Gott liebst und deine Menschen um dich herum, das hast du oftmals verfehlt. Und wegen diesen Verfehlungen hat Jesus müssen sterben. Wegen jedem Moment, wo du nicht gemacht hast, zu dem, wo du eigentlich bestimmt bist. Und das Lied von Jesus am Kreuz, das war immens gross gewesen. Er war getrennt von seinem Vater, von Gott, mit dem, wo er seit Ewigkeit verbunden war. Der hat ihn verloren. Er war beladen mit allen Fehlern, allen Schuld, die er selber nicht begangen hat. Ihn hat den Zorn von Gott getroffen, den er nicht verdient hat. Er ist ausgepeitscht worden, gekreuzigt, ermordet. Und das Kreuz ist eigentlich ein Zeichen vom Leid. Und die Bibel ist eindeutig, wenn sie sagt, dass nicht nur Jesus, sondern auch seine Nachfolger leiden werden. Ich habe euch eine Stelle rausgesucht aus dem Markus 10. Dort redet Jesus mit dem Jakobus, der hier in unserer Geschichte vorkommt, und seinem Bruder Johannes. Sie beide kommen zu Jesus und sagen, hey, können wir links und rechts neben dir den hocken im Himmel? Ziemlich steile Aussage. Und Jesus antwortet, das ist Markus 10, 38 und 39, ihr wisst ja gar nicht, was ihr euch da wünscht, denn auf mich wartet schweres Leiden. Meint ihr, ihr könnt den bitteren Kelch trinken, so wie ich es tun muss? Oder könnt ihr die Taufe ertragen, die mir bevorsteht? Ja, das können wir, antworteten sie. Darauf erwiderte ihnen Jesus, ihr werdet tatsächlich so wie ich leiden und euer Leben hingeben müssen. Man könnte sagen, das ist eigentlich schon die Voraussage von dem, was wir jetzt in der Apostelgeschichte glauben. Der Jakobus hat wirklich auch das Leid müssen auf sich nehmen, ist gestorben für sein Glauben. Und so ist Leid schon am Anfang Teil vom Leben von einem Christ und auch Teil von Gottes Plan. Auch wir leiden, weil Christus gelitten hat. Und was heisst das jetzt für uns? Ich glaube, zuerst heisst es mal, dass der Tod mit dem Christsein etwas zu tun hat. Und zwar der Tod von deinem alten Ich, von Wünschen, Träumen, Hoffnungen, die du vielleicht gehabt hast und aufgegeben hast. Der Tod ist nichts Fremdes, er gehört dazu, genauso das Leid. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie klar die Bibel eigentlich in dem Punkt ist. Aber wie sehr ich, denn wenn dann wieder Leid in meinem Leben kommt, trotzdem ins Straucheln komme oder ins Zweifeln. Oder es ist doch so, ich habe vor langer Zeit gesagt, hey, Jesus, ich möchte mit dir unterwegs sein. Ich möchte deinen Weg gehen, nicht meinen eigenen. Und egal, was auf dem Weg kommt, ich gehe den Weg. Und die Bibel sagt, hey, und auf dem Weg wirst du Leid erfahren. Und mein Weg war auch gespickt von Leid. Er war nicht verschont von Krankheit, von Tod, von Dunkelheit. Ich habe Sachen müssen aufgeben, ich war verzweifelt und ich bin gar nicht besonders. Das kennst du wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich sogar noch viel besser und tiefer als ich. Aber es ist doch so, Leid kommt in unser Leben und dann kommt die Frage, wieso? Oder der Zweifel, ist Gott noch gut? Was soll das? Und man darf sich die Frage stellen, ich möchte das nicht abspielen, aber vielleicht muss ich und vielleicht auch du uns mehr bewusst werden, dass Leid und Tod zum Leben dazugehört. Wie der Deckel auf den Topf. Wenn ich mich für Jesus entscheide, dann heisst das, dass ich auch Leid erleben werde und wahrscheinlich kurzfristig mehr Leid, als wenn ich es nicht tue. Und die ersten Christen, die haben die Leidensbereitschaft gehabt, weil sie bei Jesus gesehen haben, was es heisst, zu leiden. Und weil sie gewusst haben, dass das auch auf sie wird zukommen. Leid gehört also zu Gottes Plan dazu. Und gleichzeitig sehen wir auch, und das ist so ein bisschen eine zweite Antwort auf die Frage, ist das nicht unfair, dass Gott einen individuellen Plan hat. Mit Jakobus hat er den Plan gehabt, dass er dadurch, dass er für sein Glaube stirbt, ein starkes Zeugnis abgibt. Das Stärkste, was man überhaupt kann. Das ist der Plan von Gott mit dem Jakobus hier. Und mit dem Petrus hätte er einen anderen Plan gehabt. Und dort zeigt sich das zweite Problem. Oder ich bin nicht nur mehr erstaunt, wenn ich selber Leid erfahre, obwohl die Bibel doch klar sagt, hey, das wird im Fall so sein. Nein, ich vergleiche auch gern. Oder ich schaue auf andere Christen und sehe den Segen in ihrem Leben, etwas, was ich mir doch selber so sehr wünsche. Und ich sehe, ob anders hat und ich es nicht. Oder ich schaue auf mein Leben, ich gehe vielleicht gerade durch eine schwierige Zeit, ich sehe das Leid und ich schaue auf andere und ihr Leben sieht schon so schön aus, so leidfern. Und ich denke mir, ah, so schön, der muss nicht leiden und ich muss leiden. Aber das Problem ist doch, dass wir nur einseitig vergleichen. Ich sehe das Segen bei den anderen und das Leid bei mir, aber das Leid bei den anderen und das Segen bei mir, für das bin ich oft blind. Und ich drülle mich eigentlich um mich selber, wenn ich mich vergleiche. Und wir sehen, Vergleiche macht bei Gott keinen Sinn, weil Gott hat jeden einzigartig geschaffen, hat für jeden seinen Plan. Jeder hat andere Voraussetzungen. Und deshalb führt Vergleiche nur zu Verbitterung und Stolz. Und mit dem Jakobus, mit dem hat Gott vorgehabt, dass sie Tod ihn bezügt. Und das ist die Botschaft vom Kreuz. Und wenn wir jetzt dort würde stehen bleiben, wäre es ziemlich traurig. Aber wir müssen zum Glück nicht dort stehen bleiben. Weil mit dem Petrus hat Gott vorgehabt, dass seine Rettung ihn bezügt. Und das ist die Botschaft von der Auferstehung. Weil, spannenderweise, hat die Befreiung von Petrus mit der Auferstehung von Jesus viel Parallele. Es ist so, sowohl der Petrus wie auch der wie das Grab von Jesus sind von römischen Soldaten bewacht gewesen, aber beides Mal hat es Gott nicht daran gehindert, entweder den Petrus aus dem Gefängnis oder Jesus aus dem Tod zu befreien. Bei beiden Geschichten spielt der Engel eine zentrale Rolle und die Tür vom Gefängnis öffnet sich vorne allein, genauso wie der Stein vom Grab weggerollt ist. Ja, und als erstes hat in beiden Geschichten eine Frau davon oder mehrere Frauen erfahren, hey, Jesus ist auferstanden, der Petrus ist frei. Und wer hat es ihnen nicht glaubt? Zweimal die Jünger und Nachfolger von Jesus haben gesagt, ah, das kann doch nicht sein, euch glauben nicht. Und beides Mal haben die Frauen recht gehabt. Ich will nicht weiter auf den Punkt eingehen, aber wir können vielleicht etwas lernen daraus. Jesus ist auferstanden, der Petrus ist aus dem Gefängnis befreit worden und beide Geschichten spielen sich übrigens auch zur Zeit vom Passafest ab. Also wir haben extrem viele Parallelen und was der Lukas hier eben macht, ist Folgendes. Er schreibt Christen, die in Verfolgung sind, schreibt ihnen vom Tod von Jakobus und sagt, hey, ihr werdet leiden, ihr werdet vielleicht sogar sterben für eure Glaube. Und das ist die Botschaft vom Kreuz, aber dort hört es nicht auf. Er geht wie eine Antwort drauf. Mit der Botschaft von der Auferstehung. Und dort finden wir Trost und neue Hoffnung. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass die Frage, die die Christen damals beschäftigt hat, nicht war, das ist jetzt aber noch unfair, der Jakobus stirbt, der Petrus wird gerettet. Nein, ihre Frage ist wahrscheinlich viel mehr gewesen, von wo kann ich Hilfe erwarten? Im Angesicht von einem Herodes, der mich verfolgt, im Angesicht vom Tod. Von wo habe ich Hoffnung? Und die Antwort ist die Auferstehung. Und die Auferstehung ist der zweite ganz zentrale Teil von der Botschaft von Jesus. Ohne die Auferstehung ist das Kreuz unbedeutend. Durch das Kreuz haben wir zwar Vergebung, Jesus hat anstelle für uns gezahlt, hat die Schuld beglichen, aber was bleibt übrig, wenn nur das Kreuz da ist, wenn es keine Auferstehung gibt? Der Paulus antwortet auf die Frage im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, 16 bis 19. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünde auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Erst durch die Auferstehung wird das Kreuz wirksam. Vergebung bringt nichts, wenn wir nicht auch neu gemacht werden. Wenn der Tod nicht auch besiegt wird. Ohne eine Auferstehung, ohne ein neues Leben können wir vor Gott nicht bestehen. Und Geschichte, die Botschaft von Jesus, sie endet nicht beim Kreuz, sie endet bei einem offenen Grab. Und der Petrus hat einen Vorgeschmack bekommen von dem neuen Leben. Ein Leben, das befreit. Und der Jakobus, er hat nicht nur einen Vorgeschmack bekommen, sondern er hat das Leben bekommen. Weil die Bibel sagt uns, dass wir das neue Leben zwar schon jetzt auf dieser Erde können ein bisschen erleben, etwas davon spüren, sehen, wie wir verändert werden, aber in der Ganzheit, in der Vollendung wird es erst nach dem Tod sein. Und der Jakobus ist durch seinen Tod durch vollendet worden. Er hat das Ziel erreicht, er ist in das neue Leben eingegangen. Und die Bibel sagt, hey, in dieser Welt, ihr werdet leiden, ihr werdet Verfolgung erleben, aber dann nach dem Tod, in dem neuen Leben, dort wird es kein Leid mehr geben. Und wenn du an Jesus glaubst, dann kannst du die Hoffnung haben auf das Leben nach dem Tod. Vor uns ist die wunderbare Zukunft, Gemeinschaft mit Jesus, Leben ohne Leid, ohne Tränen. Und der Petrus, der hat so einen kleinen Vorgeschmack bekommen. Und er wird noch einige Jahre müssen weiter auf dieser Erde verbringen und dann schlussendlich auch einen ziemlich grausamen Tod erleben und in das Leben eingehen. Und da stellt sich die Frage nochmal neu, wer jetzt unfair behandelt worden ist. Aber wie gesagt, das Vergleichen macht keinen Sinn. Und das absolut Geniale über das neue Leben ist, dass du es dir nicht verdienen musst. Du bekommst es, wenn du an Jesus glaubst und ihm nachfolgst. Schauen wir auf Petrus, den grossen Jünger, den Gründer der Gemeinde in Jerusalem, das Urgestein. Was hat er gemacht für seine Befreiung? Absolut nichts. Er hat geschlafen, wo der Engel gekommen ist. Und er hat zuerst nicht gecheckt, was er machen muss. Der Engel gibt ihm alle Anweisungen, kommt aus dem Gefängnis raus und eigentlich denkt er, ah, das ist eine Vision. Er hat es am Anfang nicht mal richtig geglaubt. Er hat nichts dafür gemacht. Und das ist das Evangelium. Es ist nicht nur das Kreuz, es ist auch das neue Leben. Es ist die Auferstehung. Es ist der Tod von deinem alten Ich, der Tod für die Welt und gleichzeitig ein neues Leben, eine ganz neue Voraussetzung, ein neuer Anfang. Der Hans-Peter Reuer, Theologe aus Österreich, der hat das mal folgendermaßen zusammengefasst, der hat gesagt, du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Und das fasst es gut zusammen. Der erste Teil ist die Botschaft vom Kreuz. Du musst sterben, bevor du lebst. Damit du zu dem Leben kommst, musst du durch den Tod durch. Musst du auch die Botschaft vom Kreuz an dieser Teil haben. Aber dann kommt der zweite Teil. Damit du lebst, und das ist das wahre Leben, das neue Leben, bevor du stirbst. Weil dann ist es spät. Wir müssen uns entscheiden für das neue Leben, bevor wir sterben. Und das neue Leben, das bedeutet Freiheit. Ganz einfach gesprochen für Petrus von den Ketten, die er hatte. Oder auch aus der Gefangenschaft, aus dem Gefängnis. Aber auch bildlich gesprochen, Freiheit von der Kette von Schuld, von Scham, von Sünde. Und die Freiheit, die kannst auch du erleben. Jesus schenkt sie dir. Und die Gefahr, die ich sehe bei mir, und die ist wahrscheinlich auch bei dir, ist, dass wir beim Kreuz stehen bleiben und die Auferstehung vergessen. Aber das Kreuz ohne die Auferstehung bringt nichts. Was meine ich damit? Ich tendiere dazu, dass ich auf die Vergebung von der Sünde schaue und die mir abhole. Oder ich lebe, ich mache Fehler und gehe zum Kreuz, hole mir Vergebung ab. Ich vergesse aber, dass ich durch das Kreuz und durch das, was Jesus gemacht hat, ein neues Leben habe. Das Alte ist tot. Ich bin jetzt nicht mehr gleich. Ich muss nicht mehr sündigen. Ich habe ein neues Leben. Ich habe den Heiligen Geist, der mich befähigt, den Sünden zu widerstehen, der mir ein neues, reines Leben ermöglicht. Und klar, Perfektion auf dieser Welt, die ist nicht möglich. Die werden wir nicht erreichen, das steht außer Frage, aber das Evangelium ist viel mehr als Vergebung. Es ist Leben. Es ist neues Leben. Und du kannst das Leben haben, wenn du willst. Und ich bin gerade die letzte Woche dran, das neu zu verstehen, was das heisst, neues Leben zu haben. Gerade auch in Frage für meine Identität. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Bei mir ist es so, wenn ich wieder mal sündige, und das passiert noch oft, dann kann es sein, dass ich mich recht fertig mache wegen dieser Sünde. Und dann kommen Gedanken wie, hey, eigentlich solltest du doch schon weiter sein. Eigentlich solltest du das Problem doch schon in den Griff bekommen haben. Ich sollte doch schon besser sein. Und jetzt gehe ich zum Kreuz und ich weiß, okay, mir ist schon gegeben und ich bekomme wie so eine Art Mantel, so ja, die Schuld ist zudeckt, aber manchmal bleibt dann trotzdem noch etwas übrig. Und ich denke in meinem Inneren, ja, aber eigentlich, ich bin ja trotzdem ein Versager. Ich habe doch irgendwie keinen Wert, ich bin immer noch dreckig drin, ich habe irgendwie so eine Schicht drüber. Nach außen sieht es gut aus, klar, mir ist vergeben, es ist gezahlt worden, das weiß ich ja. Aber jetzt, wenn ich auf die Auferstehung schaue, wird mir klar, hey, das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Ich bin jetzt neu geboren. Ich bin nicht mehr dreckig innen drin. Ich bin nicht ein miese Versager. Die Fehler, die gehören nicht mehr zu mir. Weil ich jetzt gerecht und rein gemacht worden bin. Auch mein Innere, alles zusammen. Und ich kann jetzt in meinem Innersten sagen, ich bin gut, ich bin rein und gerecht durch das, was Jesus gemacht hat. Weil ich ein neues Leben bekomme. Das sind die unglaublichen Unterschiede. Wir dürfen nicht beim Kreuz stehen bleiben, sondern wir müssen auch die Auferstehung für unser Leben in Anspruch nehmen. Und ich möchte dir folgende Frage mitgeben, jetzt zum Ende von dieser Predigt. Wo in deinem Leben brauchst du die Kraft von der Auferstehung? Die Kraft, die frei macht, die sogar den Tod selber besiegt. Ist da eine Sucht, die vielleicht schon lange angehauen werden muss? Eine schlechte Angewohnheit, von der du weißt, die gefällt Gott eigentlich nicht? Schlechte Gedanken, vielleicht auch über dich selber? Und ich will dich ermutigen, gang zu Jesus damit. Sag ihm, ich habe schon lange die Lüge geglaubt, dass ich nicht frei werden kann, dass ich nicht wert bin, dass du mich nicht liebst. Aber dieses Wort sagt mir, das stimmt nicht. Du gibst mir ein neues Leben. Zeig mir das neue Leben. Und wenn du noch nie von dem neuen Leben etwas geschmeckt hast und das gerne erleben möchtest, ich glaube, da sind mega viele Leute, ich inbegriffe, die dir helfen wollen, dir Schritt zu machen im Glauben. Auch wenn es die Ersten sind. Aber vielleicht ist es auch dran für manche unter euch, wieder neu diesen Schritt zu machen und ich darf dir zusagen, dass du in Jesus Christus das neue Leben hast und dass du es erleben kannst. Und gerade in Situationen vom Leid zeigt sich, dass Jesus uns zwar nicht vor dem Leid verschont, aber durchs Leid hindurch etwas Neues schafft. Und das neue Leben, das verherrlicht Gott, es zeigt auf ihn und auf seine Herrlichkeit. Und so ist es auch beim Jakobus und beim Petrus. Beide Schicksale, das vom Jakobus und das vom Petrus, sie dienen schlussendlich dem gleichen Ziel. Die Verkündigung von Gottes Botschaft und seiner Herrlichkeit. Und mit Jesus unterwegs sie, heisst sowohl Teilzahl am Kreuz, aber auch an seiner Auferstehung.